Deutschlandfunk Interview.
Er selbst hat den Fernseher angeblich gar nicht angeschaltet. Diese Hexenjagd, dieses öffentliche Spektakel, ein Scherz, so nennt Donald Trump die Zeugenanhörungen im US-Kongress gegen ihn. Stundenlang können Amerikaner, wenn sie denn wollen, live im TV verfolgen, wie hochrangige Diplomaten gegen den US-Präsidenten in der sogenannten Ukraine-Affäre aussagen. Jetzt öffentlich und nicht mehr nur hinter verschlossenen Türen. Auch heute wieder, damit sich die Amerikanerinnen und Amerikaner eben ihr eigenes Bild machen können. Und darüber sprechen kann ich jetzt mit Bastian Hermesson. Er leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington und ist jetzt live am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Hermesson, beziehungsweise bei Ihnen ja schönen guten Abend.
Guten Morgen, Frau Zerbak.
Auch wenn man bei solchen Anhörungen in den USA schon mal das Gefühl haben kann, dass sie streng nach Drehbuch ablaufen, weil es da selten so richtig echte Überraschungen gibt. Gab es für Sie schon einen Aha-Moment in dieser Woche?
Es ist jetzt der erste Tag der öffentlichen Anhörung gelaufen gestern. Da haben zwei hochrangige amerikanische Diplomaten mit jahrzehntelanger Erfahrung ausgesagt. George Kent und William Taylor, beides wirklich ehrwürdige überparteiliche Figuren mit einer sehr hohen Glaubwürdigkeit. Es gab wenig neue Entwicklungen oder Entdeckungen aus diesen Anhörungen. Aber die Stimmung und auch die klare Trennung der beiden Parteien in der Weise, wie sie diese Anhörungen sehen, wurde schon sehr deutlich. Man hat gemerkt, in welche Richtung das in Zukunft gehen wird, aus meiner Sicht.
Ja, also das ist schon auch eine Voruntersuchung, die dazu dient, jetzt zu klären, wer denn die Deutungshoheit hat, Demokraten oder Republikaner. Wie schätzen Sie das denn ein? Welche Strategien verfolgen beide Seiten hier?
Es geht ja jetzt in diesem öffentlichen Verfahren darum, letztlich die Öffentlichkeit zu überzeugen. Ja, beide Parteien versuchen, die Öffentlichkeit ihre Version der Deutung dessen, was der Präsident im Blick auf die Ukraine gemacht hat, deutlich zu machen und die Zeugen in die Richtung zu befragen. Und die Demokraten hoffen, das ist natürlich vor dem Hintergrund dessen, dass der Wahlkampf mit Blick auf den Herbst nächsten Jahres jetzt schon voll im Rollen ist, die Öffentlichkeit im Rahmen dieses Verfahrens deutlich zu machen, dass dieser Präsident durch und durch korrupt ist und dass dies ein konkretes Beispiel ist, an dem sichtbar ist, dass der Präsident sein Amt missbraucht für sein persönliches politisches Wohlergehen. Die Republikaner wiederum versuchen, das ganze Verfahren zu delegitimieren und als politische Hexenjagd abzutun und versuchen zu zeigen, dass es hier von demokratischer Seite nur darum geht, die Wahl 2016 letztlich rückwirkend nichtig zu machen. Und sie sagen stattdessen, dass es darum gehen soll, im kommenden Jahr die Wählerinnen und Wähler entscheiden sollen und nicht irgendwelche gewählten Vertreter im Kongress.
Interessiert die Wählerinnen und Wähler das denn aktuell überhaupt schon? Oder ist das so eine Perspektive aus unserer journalistischen, medialen Filterblase? Da ist es ja wirklich das Top-Thema jetzt schon, ein Jahr vor der Wahl.
Derzeit ist es in der Tat in erster Linie ein gigantisches Medienevent, das natürlich die politische Welt rund um Washington massiv beschäftigt. Es wurde gestern auf allen großen Fernsehsendern live übertragen. Es ist das erste Impeachment seit 21 Jahren, also aus Mediensicht ein historischer Moment. Aber das öffentliche Interesse ist, soweit man die ersten Zahlen sehen kann, im Moment schon noch überschaubar. Es gab gestern beispielsweise 13 Millionen Fernsehzuschauer, das klingt zwar viel, aber bei den letzten Anhörungen von George Kavanaugh, einem jetzigen Richter am obersten Gerichtshof, haben alleine 20 Millionen zugeschaut. Also schon deutlich mehr als gestern. Es gab im Oktober eine Umfrage unter demokratischen Wählerinnen und Wählern, wie wichtig den Menschen das Impeachment von Donald Trump ist. Und da haben selbst bei demokratischen Wählerinnen zwar viele gesagt, ja, es ist mir wichtig, aber es war das achte Thema von 11 möglichen Themen, weit hinter Gesundheitspolitik, Klimapolitik, Wirtschaftspolitik und anderen Themen. Und von daher würde ich nicht überbewerten, wie zentral diese Anhörungen da draußen im Land für die meisten Wählerinnen und Wähler sind im Vergleich zu dieser, wie Sie schon sagen, Medienblase und auch politischen Blase. Im Moment ist es noch sehr stark eine Angelegenheit, die Eliten hier gerade in Washington Tag ein, Tag aus beschäftigt, aber im Land haben die Menschen schon noch andere Probleme.
Dann vielleicht mal ein bisschen zynisch gefragt, bei diesen verhärteten Fronten und dieser Ausgangslage, geht es denn dann überhaupt um die Wahrheit, also Machtmissbrauch, ja, aber auch Erpressung, Bestechung, oder geht es da tatsächlich um die beste öffentliche Inszenierung?
Dieses Impeachment, dieses Amtsenthebungsverfahren ist kein juristisches Verfahren, sondern es ist in erster Linie natürlich ein politisches Verfahren. Also wie gesagt, es geht darum, wer den Kampf um die Öffentlichkeit an der Stelle gewinnt. Aber das muss ich jetzt aus Sicht der Demokraten sagen, die Einleitung dieses Verfahrens gegen Donald Trump war an der Stelle, egal was man davon halten mag, früher oder später schlichtweg unvermeidbar. Denn wir haben es hier mit einem Präsidenten zu tun, der die demokratische Gewaltenteilung über die Jahre hinweg systematisch aushöhlt und die Macht seines Amtes tatsächlich wiederholt für persönliche Bereicherung oder politische Vorteile missbraucht hat. Und es ist der verfassungsgemäße Auftrag des Kongresses, in solchen Fällen Untersuchungen gegen den Präsidenten einzuleiten und der Rolle des Kongresses im Rahmen der Gewaltenteilung gerecht zu werden. Hm. Und da es hier um die Frage eben geht, eine Erpressung einer ausländischen Regierung, der Ukraine in dem Fall, durch den amerikanischen Präsidenten für unmittelbare Wahlkampfzwecke und das auch noch auf Kosten sicherheitspolitischer Interessen. Es geht ja unter anderem um die Frage, ob Donald Trump Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten hat. Das ist dann, wenn das so rauskommt im Rahmen der Ermittlungen, ein glasklarer Fall von Amtsmissbrauch. Und da blieb den Demokraten letztlich auch kein anderer Weg als diesen Weg der Amtsenthebung oder des Versuchs der Amtsenthebung zu gehen.
Trotzdem bei den Republikanern, bei den eigenen Anhängern auch, hat weder das jetzt bisher einen Schaden hinterlassen, einen spürbaren, noch die ganzen anderen Skandale und die Vorwürfe, die ja auch öffentlich gegen ihn, seit er im Amt ist, ja ins Feld geführt wurden. Da gibt es ja schon jetzt auch Befürchtungen, dass ja Trump eventuell eben einfach nicht impeached wird. Das wäre auch das erste Mal, dass das überhaupt in der US-Geschichte ja passiert und da womöglich sogar gestärkt vom Platz gehen könnte als Sieger. Sehen Sie diese Gefahr?
Es ist durchaus möglich, dass dieses Verfahren, was am Ende, davon gehen hier fast alle Beobachterinnen und Beobachter aus, nicht zu seiner tatsächlichen Amtsenthebung führen wird. Dass es Trump auf Seiten seiner Basis in den eigenen Reihen den Rücken stärken wird. Trump verbreitet ja seit seiner Wahl und auch schon davor immer wieder Verschwörungstheorien. Das ist etwas, an dem er täglich arbeitet. Es passt auch gut in seine ganze paranoide Sicht auf die Welt über vielen Rechtspopulisten, ne? Dass er sich als Opfer inszeniert, als Opfer der Medien, als Opfer von Intrigen der eigenen Bürokratie jetzt als Präsident oder als Opfer einer Hexenjagd der Demokraten. Und da passt dieses Impeachment natürlich gut ins Bild. Und durchaus möglich, dass ihn stärkt. Andererseits ist es auch gut möglich, dass die Demokraten davon profitieren, indem sie auch den Wählern der politischen Mitte, die vielleicht Donald Trump nicht ganz so gut finden, aber noch leicht unentschieden sind mit Blick auf 2020, deutlich machen, dass der Kern der Korruption dieser Präsidentschaft so tief geht, dass es auch dort einige zur Wahlentscheidung für die Demokraten in die Urne geht. Deswegen nochmal wichtiger ist, welche die Folgen des Impeachments für die Wahl 2020 sind, als nur wie dieses Verfahren an sich ausgeht.
Nach allem, was er bisher bekannt ist, haben sich jetzt Joe Biden, sein Rivale im Kampf um die Präsidentschaft und sein Sohn Hunter ja nicht strafbar gemacht. Trotzdem gibt es einige Fragezeichen, warum der wiederum überhaupt für viel Geld in der Ukraine angeheuert wurde. Was bleibt denn da zurück, beziehungsweise inwieweit gelingt da die Schadensbegrenzung?
Ich meine, Joe Biden versucht gerade, das Ganze offensiv für sich zu nutzen. Er sagt, diese Trump-Obsession gegenüber ihm, die hier deutlich ist, zeigt, dass Trump Angst vor Biden hat und dass er der geborene Trump-Gegner sei. Joe Biden selbst steht in den Vorwahlen derzeit gar nicht so gut da, was die Demokraten angeht. Ist zwar noch vorne mit dabei, aber ist auch dringend auf neue Impulse angewiesen. Und ich denke, dass dieses Verfahren durchaus auch Biden im Laufe der Zeit ein Stück weit schaden wird. Denn sein Sohn hat gutes Geld beim Aufsichtsrat eines ukrainischen Gasunternehmens verdient, während Biden selbst Vizepräsident und für die Ukraine-Politik zuständig war. Wie Sie gesagt haben, das mag zwar juristisch sauber gewesen sein, aber es hat dennoch zumindest ein Geschmäckle, wie wir im Badischen sagen. Also ich würde sagen, mindestens war das politisch unklug zu der Zeit von ihm und stellt schon seine politische Urteilsfähigkeit ein Stück weit in Frage. Und irgendwas wird an der Stelle schon hängen bleiben. Ähnlich wie bei Hillary Clinton mit den E-Mails damals. Dieser vage Eindruck, dass Joe Biden jemand ist, der es auch nicht immer so genau genommen hat mit der Trennung zum Privaten und seinen Ämtern, könnte schon hängen bleiben und ihm auch schaden. Ich muss dazu sagen, es ist natürlich ironisch, dass ausgerechnet die Trump-Familie Biden das vorwirft, die selbst in vielfacher Weise im Rahmen der Trump-Präsidentschaft sich bereichert und Geschäfte auf der ganzen Welt weiter verfolgt. Das ist an Ironie natürlich kaum zu übertreffen.
Die Geschäfte Donald Trumps bzw. seine Steuererklärungen, die bekommen ja jetzt auch nochmal eine neue Dynamik. Im Wahlkampf spielt das eine wichtige Rolle. Normalerweise veröffentlichen US-Präsidenten ja schon, bevor sie gewählt werden, ihre Steuererklärung. Das hat Trump nie gemacht. Das ist ein lange währender Streit, dass die Demokraten sagen, das muss passieren. Jetzt wählen Donald Trumps Anwälte ja die höchste Instanz Instanz, die juristische Verlangen vom Supreme Court, die Herausgabe final eben zu verhindern. Hat es sowas schon mal gegeben?
Das hat es in der Form noch nicht gegeben. Donald Trump hat seinerzeit Jahre zurück im Wahlkampf 2016 übrigens schon angekündigt, er würde seine Steuererklärung selbstverständlich veröffentlichen. Und das ist dann nie passiert.
Was hat er zu verbergen, Herr Hermisson?
Jahrzehntenunübliches. Was er zu vermerken hat, Spekulationen dazu gibt es viele, unter anderem die Frage, wie er in den 90ern sein Geld gemacht hat. Auch da gibt es die Frage der Verbindung zur Ukraine, zu Russland, zu Geld aus Osteuropa. Oder auch die Frage, ist er überhaupt so reich, wie er immer behauptet, und ist er damit in der Weise ein erfolgreicher Geschäftsmann, wie er selbst immer behauptet, oder ist das alles nur, behauptet er das alles nur? Es geht jetzt zum obersten Gerichtshof, und das war absehbar, denn es gibt mehrere Gerichtsverfahren, die Donald Trump anhängig hat. Und im Rahmen eines solchen Gerichtsverfahrens, das zunächst mal nichts mit diesem Amtsenthebungsverfahren zu tun hat, hat ein Gericht jetzt die Herausgabe seiner Steuerunterlagen eingefordert. Und für ihn ist der letzte Ausweg, jetzt den obersten Gerichtshof anzurufen. Die Entscheidung, die dort dann in ein paar Monaten fallen wird dazu, ist insofern eine wichtige, weil das dann eine grundsätzliche Entscheidung ist, in welcher Weise der Präsident der Vereinigten Staaten weitgehende Immunität genießt in Gerichtsverfahren, die zunächst mal nichts mit seiner Rolle als Präsident zu tun haben. Und insofern ist diese Entscheidung nicht nur eine, wo es jetzt um die Steuerunterlagen geht. Da freuen sich schon viele hier drauf, da mal reinzugucken, um eben zu sehen, was tatsächlich in der Vergangenheit von Donald Trump finanziell liegt. Aber es geht da auch um die grundsätzliche Frage, welche Macht der Präsident eigentlich hat und inwieweit er, während er Präsident ist, letztlich dann doch ein Stück weit über dem Gesetz steht oder eben nicht.
Bastian Hermisson war das. Er leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Hermisson.
Danke, Frau Zerbak.